alles gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind noch ein paar Plätze, also es braucht niemand stehen. Ganz vorne in der ersten Reihe ist die Sicht am besten. Meinen Platz könnt ihr auch noch haben. Zumindest für eine halbe Stunde. Und danach nehme ich euch auf den Schoß. Wir sind gerade in einer Predigtreihe und ich finde die ziemlich begeisternd. Also zumindest den Start, den Jan letzte Woche hingelegt hat. Kirche unplugged. Da soll es ja darum gehen, dass wir uns den Kern von Kirche anschauen wollen. Jetzt geht's, ne? Da stimmen wir. Okay. Also was macht Kirche eigentlich im Kern aus? Worum geht's? Also der ganze Vierlefanz mal beiseite gepackt und unplugged ist ja so ein Wörtchen, das kennt man so aus der Musik oder von irgendwelchen CDs, da steht das drauf. Dann Nirvana unplugged hatte Jan letzte Woche und er hatte das Beispiel mit der Gitarre. So, man könnte die nehmen, das ist dann so Akustik und ist nichts weiter dran. Also es wird nichts verstärkt, es wird nichts verzerrt. Verzerrt ist ziemlich cool. Oder? Sven? Genau, aber wir wollen mal drauf gucken, was ist denn Kirche ohne das Ganze drumherum? Das Drumherum ist ja nicht unwichtig. Also ich sag mal, dass es hinterher Kaffee gibt oder dass wir Stühle haben. Das ist schon ziemlich gut, ja, ohne dass würde irgendwas fehlen. Aber das ist nicht der Kern von Kirche. Und wir wollen uns den Kern von Kirche anschauen und haben letzte Woche damit begonnen und werden die nächsten Wochen da auch mit weitermachen. Was ist der Kern von Kirche? All die kulturellen Formen mal weggenommen, beiseite gestoben, wie ich auf den Kern zu schauen, auf den Fokus, was macht Kirche aus und was würde sich da besser anbieten, als in die Apostelgeschichte reinzuschauen, so die Blaupause für Gemeinde. Ja, Lukas beschreibt dort ja die erste Gemeinde in Jerusalem, die weiteren Gemeindegründungen, das, was dort passiert in der Kirchengeschichte, die ersten Jahre. Und bevor ich heute in unseren Text einsteige und bevor ich euch ein bisschen was erzähle über unser Thema heute, möchte ich nochmal beten. Aber ihr dürft sitzen bleiben. Aber ihr dürft mitbeten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir dafür, dass wir schon eine Zeit haben konnten, wo wir dir die Ehre geben. Wir haben gesagt, wir sind entschieden, dir zu folgen und das wollen wir ich so ausdrücken. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Du hast deine Gemeinde geschaffen, du hast den Grund gelegt und deswegen wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir wollen draufschauen, was ist wie ich der Kern. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wie ich weite Herzen dafür schenkst. Ich möchte dich bitten, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchen kannst. Amen. Also Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte so die Anfänge und die Entwicklung in der ersten Kirche damals. Und eigentlich erzählt er so, oder ausgehend von dem zentralen Vers der Apostelgeschichte. Da geht er eigentlich aus, der steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt. Das ist eigentlich so der Kernvers der Apostelgeschichte. Und das kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn du dann weiter die Apostelgeschichte liest, siehst du, dass sich genau diese Dinge erfüllen. Das, was dort verheißen ist. Sie werden Kraft empfangen, das, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt, bis nach Oldenburg. Und wir erleben gerade Auswirkungen von diesem einen Vers und sind Teil dieser Geschichte. Und ich weiß nicht, was du aus der letzten Woche mitgenommen hast. Ja, vielleicht hast du dir irgendwas mitgeschrieben. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben. Ja, also es ist eigentlich, ich mache es eher selten, aber ich habe gemerkt, man kann viel, viel mehr behalten, wenn man sich Dinge mitschreibt. Ist total gut. Alex ist da gerade voll das Vorbild. So ein fettes Buch schreibt sich alles mit. Du behältst nämlich viel, viel mehr. Ansonsten sind es so maximal 3%. Aber wenn du mitschreibst, können es vielleicht 10% werden. Also, wenn du gute Sätze hast, schreib sie mit. Bleiben länger im Gedächtnis. Dafür braucht man gar keinen Block. Man kann auch sein Smartphone rausholen. Ich habe gerade keins dabei. Ja, aber will ich nur das mitschreiben, nicht WhatsApp hier so hin und her und sagen, Jürgen hat voll die blöden Schuhe an oder so. Das sonst werde ich ja irritiert. Genau, Tipp damit. Aber was ich mir mitgeschrieben habe, ist ein Satz, den Jan gesagt hat, was der Kern von Kirche oder ein Kern von Kirche ist. Nämlich, jeder ist willkommen, jeder wird gebraucht und jeder wird von Gott verändert. Das ist Kern von Kirche. Und wenn du es das letzte Mal nicht aufgeschrieben hast, schreib sie doch diesmal auf. Dann hast du schon mal irgendwas Gutes mitgenommen. Ja, jeder ist willkommen, jeder wird gebraucht und jeder wird von Gott verändert. Kern von Kirche. Aber ich will ja nicht Jans Predigt nochmal halten, sondern wollen heute ein Stück weitergehen und sind weiter in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 6 und 7 berichtet Lukas von einem Mann namens Stephanus. Der eine oder andere mag ihn kennen. Stephanus ist Teil der gerade entstandenen Kirche. Ja, er ist so zum erweiterten Gemeindeleitungskreis gehört er dazu, er ist Diakon. Und Stephanus ist richtig gut unterwegs. Ja, also es heißt über ihn, er ist voller Kraft, er vollbringt Zeichen und Wunder. Ja, also ein richtig cooler Typ, mit dem möchte man zusammen sein, der ist richtig gut unterwegs. Also Leute werden auf einmal gesund, er vollbringt andere Wunder. Also er war schon richtig jemand, der hatte was zu sagen, auf den hat man gehört. Und dieser Stephanus verkündet die Botschaft von Jesus. Und das ist ziemlich krass in der Zeit. Denn dieser Jesus, der war ja gerade erst gestorben. Und mit diesem Jesus waren unterschiedliche Dinge verbunden. Es kommt so weit, dass Stephanus von den führenden Männern des Judentums damals, die haben nicht so einen guten Blick auf ihn gehabt. Obwohl er ja so ganz gut mit Gott unterwegs war, haben sie gesagt, nee, mit dem Stephanus, das wird uns hier zu heikel, das, was der hier anrichtet, das, was dir für Lehren verbreitet, das geht nicht, der wird uns gefährlich. Und sie schleppen ihn vor den höchsten politischen und religiösen Instanz der Juden damals, vor den Hohen Rat. Und der Vorwurf lautet, er redet abfällig über den Tempel und das Gesetz Mose. Also steht es da in Apostelgeschichte. Und Stephanus bekommt die Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Ja, er ist da vor dem Hohen Rat, die gucken auf ihn und die Anklage lautet, ja, er spricht gegen den Tempel und gegen das Gesetz Moses. Und Stephanus beginnt sich zu verteidigen. Und er fängt die ganze Geschichte Israels von vorne an. Ja, also von Abraham über Isaak, Jakob, über Mose, Auszug aus Ägypten, über Josua und so weiter und so fort, bis hin zu David und letztlich Salomo. So seine ganze Verteidigungsrede. Und dann kommt er eigentlich erst an den Punkt, wo er sich wirklich verteidigt. Ja, wo es um seine Anklage geht, weshalb er angeklagt wurde. Das kommt dann, und da lesen wir in dem Text rein, Apostelgeschichte 7. Unsere Vorfahren trugen das Bundeszelt mit sich durch die Wüste. Es war genau nach dem Plan angefertigt worden, den Gott Mose gegeben hatte. Und es wurde an unsere Väter weitergegeben und sie nahmen es unter der Führung Josuas mit in das Gebiet, aus welchem Gott die fremden Völker vor ihnen her vertrieben hatte. Und dort blieb das Bundeszelt bis zur Zeit Davids. David fand Gnade vor Gott und bat darum, dem Gott Jakobs einen Tempel bauen zu dürfen. Doch es war Salomo, der das Haus schließlich erbaute. Aber der Höchste wohnt nicht in Häusern, die von Menschenhand errichtet wurden. Der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Könnt ihr mir ein Haus bauen, das diesem gleichkommt, fragt der Herr? Könnt ihr mir eine Wohnung bauen? Habe ich nicht alles im Himmel und auf der Erde erschaffen? Starrköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Warum regen sich die führenden Männer des jüdischen Volkes eigentlich so darüber auf, was Stephanus da sagt? Ja, im Übrigen, letztendlich steinigen sie ihn sogar dafür, für das, was er sagt. Sie sagen, das ist nicht mehr auszuhalten, nachdem das, was er hier gesagt hat, das ist einer der Punkte, warum sie sagen, hey, komm, den schleppen wir vor die Stadt und dann wird der erstmal gesteinigt, der soll bloß den Mund halten und den nie wieder aufmachen. Er wird gesteinigt für die Aussage, Gott würde nicht im Tempel wohnen. Das mag für uns irgendwie jetzt nicht so die Aussage sein, weshalb wir jemanden steinigen würden. Aber der Tempel, das Haus Gottes, und das ist unser Thema heute, war etwas sehr, sehr Zentrales für die Juden damals. Es war gar nicht mehr wegzudenken. Denn der Tempel hatte, ich sag mal so im Kern, vier Funktionen. Oder vier Dinge wurden mit dem Tempel verbunden. Das erste war, der Tempel war der Ort, an den Gott seine Gegenwart auf dieser Erde verheißen hatte. Er hat zu den Juden gesagt, in 2. Mose kann man das nachlesen, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Also das war der Ort, wo Gott seine Präsenz versprochen hat. Er hat gesagt, da werde ich sein, ganz sicher. Und wenn das nun wegfallen würde, wäre das Volk Israel nicht mehr das Volk Israel gewesen. Deswegen regen sich die obersten Leute da von den Israeliten so auf. Der Tempel war die Garantie dafür, dass Gott in ihrer Mitte war. Das war Symbol dafür. Dort konnte man Gott finden. Dort hat er gesagt, dort bin ich präsent, dort bin ich gegenwärtig. Das zweite war, der Tempel war der Ort, an dem Gott Offenbarung und Wegweisung geben wollte. Auch in 2. Mose 25 heißt es, dort will ich dir begegnen, aus dem Raum zwischen die beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir alle Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Also wenn Gott nicht im Tempel wohnen würde, das, was Stephanus ja gesagt hat, woher sollten sie dann wissen, wo es lang geht? Dann wären sie ja kopflos. Keine Anweisungen mehr. Wenn Gott nicht im Tempel wohnt, ja dann gibt es keine Richtung mehr. Der Tempel war auch der Ort der Schuldvergebung. Dort wurden Opfer dargebracht. Dort wurde Vergebung ausgesprochen für die Sünden, die du begangen hast. Die Sünden, da wurden Tiere geopfert und dort wurde Vergebung ausgesprochen. Wenn also Gott nicht mehr im Tempel wohnt, ja, wo soll Vergebung ausgesprochen werden? Dann bleib ich mit Schuld beladen. Und der Tempel war auch ein Ort der Anbetung. Auch das durch Opfer, die man dargebracht hat. In 5. Mose heißt es zum Beispiel, und nun, o Herr, bringen wir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor den Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Auch das geschah beim Tempel. Gott dort anzubeten. Ja, wenn Gott nicht da ist, dann brauche ich da nicht hingehen, dann brauche ich ihn auch nicht mehr anbeten, dann ist Gott weg. Das heißt, das zentrale Element, der Tempel, hätte keine Funktion mehr, weil Gott ja gar nicht mehr da ist. Wenn Gott nicht im Tempel wohnt, ja, dann hätten die Juden ein echtes Problem. Kein Wunder, dass sie Stephanus mundtot gemacht haben. Kein Wunder, dass sie ihn vor die Stadt geschleift haben und gesteinigt haben. Ich vermute mal, der Großteil von euch wird wissen, was in den Wochen vor Stephanus' Rede passiert ist. Ja, Jesus wurde gekreuzigt, begraben, nach 3 Tagen auferstanden, zum Himmel aufgefahren und an Pfingsten hat er den Heiligen Geist, seinen Stellvertreter, auf seine Jünger gesandt, auf die Leute, die auf ihn gewartet haben, die gebetet haben. Und mit diesem Zeitpunkt hat Gott seine Gegenwart hier auf der Erde nicht mehr an den Tempel gebunden, sondern hat gesagt, ich wohne durch meinen Heiligen Geist in meinen Nachfolgern. Das war auf einmal etwas komplett anderes, nicht mehr an einen Ort gebunden, an ein Gebäude und sei der Tempel auch noch so schön, sondern ich wohne durch meinen Geist in meinen Nachfolgern. Paulus schreibt es in Epheser 2. Ihr merkt, ich habe heute wieder ein paar Bibelstellen. Ist doch gut, ne? Wenige Jahre. Da heißt es, das üben wir noch. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Seine Gemeinde ist nun der Wohnort Gottes, nicht mehr der Tempel. Paulus sagt, wir, die Gemeinde, die Kirche, sind sein Haus, nicht irgendein Gebäude, egal wie prunkvoll es ist, egal wie viel Gold, egal wie schön es ist, es ist Haus Gottes, sondern seine Gemeinde, du und ich, die Gemeinschaft der Geretteten, sind der Ort, wo er wohnt, wo Gott präsent ist, wo er wirkt, wo er Wegweisung geben will, wo Anbetung stattfindet und wo Schuldvergebung ausgesprochen wird. Also die 4 Punkte, die beim Tempel zentral waren, all das überträgt sich auf seine Gemeinde. Diese 4 Punkte sind dort gegenwärtig. Gott ist präsent, Gott gibt Wegweisung, dort ist Schuldvergebung und es findet Anbetung statt. Ich glaube, wenn wir ein Stück von dem begreifen, was das heißt, was Gott damit in seine Gemeinde hineingelegt hat, in sein Haus, dann glaube ich, kommen wir jetzt mehr und mehr zu dem Punkt zu verstehen, was es heißt, das Haus Gottes zu lieben. Seine Gemeinde zu lieben. Und seine Gemeinde wird dann auf einmal zu meiner Gemeinde. Es verändert sich etwas in meiner Herzenshaltung. In den Evangelien können wir lesen, dass Jesus in den Tempel, also das Gebäude damals, hineingegangen ist und sieht, wie dort Handel passiert, Geldmacherei in den Fokus rückt. Also es nicht mehr um das Eigentliche geht, sondern ey, Leute machen da ihr dickes Geschäft. Die verdienen da richtig Kohle mit den Opfern, die sie verkaufen. Und Jesus macht das richtig wütend. Und er nimmt sich eine Peitsche und treibt die Leute alle aus dem Haus raus. Und in diesem Moment erinnern sich die Jünger an einen Psalm. Und in diesem Psalm heißt es, die Sorge um das Haus Gottes verzehrt mich. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und es ging Jesus nicht dabei so sehr um den Tempel. Also er wusste ja, hey, dieser Tempel, der wird in wenigen Tagen nicht mehr das sein, was er war. Also um den ging es ihm nicht, sondern es war ein prophetischer Ausblick, dass er selber für das Haus Gottes, für seine Gemeinde sein Leben geben würde. Für die Menschen, die er so sehr liebte, das ist das, was ihn verzehrt hat, was ihn letztlich sein Leben gekostet hat. Das hat ihn aufgefressen. Und damit wurde möglich, durch sein Opfer, dadurch wurde möglich, dass sein Leben verzehrt wurde, dass der Geist Gottes in unser Lebenshaus einzieht. In Epheser 5 heißt es, und ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen. Gute Botschaft am Rande. Mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Ding C, sein Fuß, sein Bein. Nein, er gab sein ganzes Leben, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Hey, so heilig und makellos sehen wir gar nicht aus, oder? Nach links und rechts geguckt oder einfach nur in den Spiegel, heilig und makellos sieht irgendwie anders aus. Als Volk von Optimierern hätten wir da doch noch einiges zu verbessern, unser Blick auf Gemeinde. Das Ding ist, Gott hat das im Blick, was sein wird. Und er sieht uns ohne Flecken und Runzeln, weil das durch Jesus schon Wirklichkeit geworden ist. Und wir sind auf der einen Seite heilig und herrlich als seine Gemeinde. Das ist schon so. Und auf der anderen Seite befinden wir uns in so einem fortwährenden Prozess der Heiligung. Christus ähnlicher zu werden. Das ist ein Spannungsfeld, was da auftritt. Auf der einen Seite sind wir es schon und auf der anderen Seite befinden wir uns noch in einem Prozess. Und das Gleiche gilt nicht nur für uns persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde. Gottes Blick auf seine Gemeinde ist, sie ist ohne Runzel, sie ist ohne Fehl, sie ist perfekt, sie ist genial. Und gleichzeitig befinden wir uns in einem Prozess, uns genau dorthin zu entwickeln. Aber Gott sieht uns schon durch diese Jesusbrille. Wenn der Tempel bei den Juden damals einen solch immensen Stellenwert hatte, ja, also das war so zentral, ohne den Tempel war alles andere gar nicht so richtig denkbar. Das war ja eben, weil es mit diesen vier Punkten verbunden war, ne? Gegenwart Gottes, Offenbarung und Verkündigung, Schuldvergebung und Anbetung. Dann behaupte ich, dass der Stellenwert, den ich der Gemeinde gebe, meine Haltung, die ich Gottes Haus gegenüber einnehme, Auswirkungen auf mein Leben, Auswirkungen auf die Gemeinde und letztlich auch Auswirkungen auf diese Stadt haben wird. Das, wofür damals der Tempel stand, dafür steht heute die Gemeinde. Und ich glaube, das hat viel mit meinem Herzen zu tun. Und ich habe während der Predigt, habe ich mir mal wieder so Notizen gemacht auf so Zettelchen. So Gebrauchte waren das schon, die waren noch irgendwie über. Da saßen wir mit der erweiterten Gemeindeleitung zusammen. Und haben uns Gedanken darum gemacht, okay, welche Werte wollen wir eigentlich in dieser Gemeinde hochhalten? Welche Werte wollen wir kultivieren? Was ist wichtig? Wie sollen wir als Gemeinde wahrgenommen werden? Und da habe ich mir so meine Notizen drauf gemacht. Und als ich das so in dann mein Predigtskript eingearbeitet habe, habe ich die Karte umgedreht, ohne zu wissen, was drauf stand. Und es ist tatsächlich genau der Punkt einfach, wo ich glaube, was ganz, ganz entscheidend ist. Liebe zur Gemeinde. Liebe ich das Haus Gottes, liebe ich seine Gemeinde. Für die Juden damals war das so zentral, der Tempel. Das hat ihr Leben mitbestimmt und ich glaube, dass es für uns sehr entscheidend ist. Wir haben ja häufig einfach ein anderes Bild von Gemeinde. Wir sehen das Menschliche, aber haben an der Stelle nicht Gottes Blick auf Gemeinde. Und ich glaube, wir tun gut daran, Gott darum zu bitten, hey, schenk mir deinen Blick für die Gemeinde, dass ich einen Blick bekomme von, da sind keine Runzeln, keine Flecken, es ist perfekt. Ich möchte euch noch von einem Mann erzählen, der sein Herz für Gottes Haus gegeben hat, weil ich glaube, von dem können wir eine ganze Menge lernen. Mann, von dem ich begeistert bin, den viele von euch auch schon kennen, der immer wieder begeistert, die Lobpreiser mögen den auf jeden Fall, hat ganz viele Psalmen geschrieben. Aber da heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir so in sein Leben reinschauen, dann findet man da Erstaunliches, auch bezüglich seiner Liebe zum Haus Gottes. Und ich fordere euch mal raus, mach mal gleich den Gedankensprung dort, wo gleich in dem Text, wo es heißt, es geht um den Tempel, den Gedankensprung zu machen, das Haus Gottes, seine Gemeinde heute. Es geht nicht um diese vier Wände hier, dass das Haus Gottes ist, sondern wir, seine Gemeinde, die Gemeinschaft der Erretteten. Da heißt es in 1. Chronik 22, David sagte sich, mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren, aber das Haus des Herrn soll ein prachtvoller Bau werden, auf der ganzen Welt bekannt und berühmt. Deshalb will ich schon jetzt alles Nötige für ihn vorbereiten. So ließ David noch vor seinem Tod große Mengen an Baumaterial zusammentragen. Dann ließ er seinen Sohn Salomo holen und beauftragte ihn damit, ein Haus für den Herrn, den Gott Israels, zu bauen. Mein Sohn, ich wollte selbst ein Haus zu Ehren des Namens des Herrn, meines Gottes, errichten, sagte er zu ihm. Aber der Herr sprach zu mir, weil du so viel Blut von mir vergossen hast, sollst du es nicht sein, der ein Haus zu Ehren meines Namens baut. Doch du wirst einen Sohn haben, der wird in Ruhe und Frieden leben. Er ist es, der ein Haus zu Ehren meines Namens bauen wird. Ich, also David, habe unter großem Aufwand für das Haus des Herrn schon 100.000 Talente Gold, 1.000.000 Talente Silber zusammengebracht, sowie große Mengen Eisen und Bronze, die man nicht mehr wiegen kann. Auch Holz und Steine für die Mauern habe ich bringen lassen, doch du wirst noch mehr herbeischaffen. Der Psalm, an den die Jünger bei der Tempelreinigung Jesu gedacht haben, der Eifer um dein Haus verzehrt mich, ist ein Psalm von David. Den hat David geschrieben. Und ich finde, an dieser Aktion, was wir dort lesen in 1. Chronik, sieht man, wie Davids Herz für das Haus des Herrn, für das Haus Gottes schlägt. Obwohl Gott ihm untersagt hat, hey David, weißt du was, du darfst meinen Tempel nicht bauen, weil du hast so viel Blut vergossen, tut er alles, was in seiner Macht steht, damit dieses Haus letztlich gebaut werden kann. Er selber darf es nicht tun, er würde es so gerne und er ist jetzt nicht beleidigt und sagt, Gott, wenn ich es nicht darf, dann soll es doch jemand anders machen. Und er sagt, ich tue alles in meiner Macht Stehende, damit dieses Haus gebaut werden kann. Und wenn es mein Sohn ist, wenn es die nächste Generation tut und selbst wenn ich nichts davon sehe, ich investiere jetzt, weil ich eine Liebe zum Haus Gottes habe. Und David schafft tonnenweise Gold, Silber und die ganzen anderen Kladderadatsch heran, damit das Haus Gottes so fantastisch, so gigantisch, wie es nur irgendwie geht, einmal werden kann. Er sagt, dieser Bau soll so prachtvoll sein, dass er auf der ganzen Welt bekannt und berühmt ist. Hey, David ist bewusst, dass er das selber nicht mehr erleben wird und trotzdem hat er diesen Blick dafür. Trotzdem gibt er alles dafür, dass das Haus Gottes gebaut werden kann. Was für eine Leidenschaft für das Haus Gottes wird dort sichtbar. David hat nicht die Flecken und Runzeln vor Augen gehabt. Er war nicht beleidigt, weil er ja nicht der ausführende Bauherr war, sondern er hat geguckt, was ist mir möglich, damit ein fester Ort entsteht, an dem Gott gegenwärtig ist, an dem er Offenbarung und Wegweisung schenkt, an dem Vergebung ausgesprochen und sichtbar wird und an dem Gott angebetet wird und er die Ehre bekommt. Hey, welche Gemeinde auf dieser Welt hätte nicht gerne einen solchen David in ihren Reihen? Nicht des Geldes wegen, sondern wegen der Herzenshaltung. David hat einen Blick für das, was sein wird, für das, was möglich ist. Ein Haus, das auf der ganzen Welt bekannt und berühmt ist. Jetzt magst du sagen, hey ja, der Tempel, ne, ist vorbei. Epheser 3, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan und nun wurde er durch Christus Jesus unseren Herrn erfüllt. Da wenn selbst der Himmel es erkennen soll, wie viel er die Menschen. Durch seine Gemeinde, durch sein Haus sollen selbst Mächte und Gewalten im Himmel den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Ich glaube, dass David einen ähnlichen Blick hatte und hat gesagt, deswegen soll dieser Tempel gebaut werden. Die Frage ist, sehen wir auf das, was jetzt ist, was wir sichtbar vor Augen haben oder auf das, was Gott letztlich versprochen hat? Und ich glaube, das wird unsere Herzenshaltung prägen, unser Tun beeinflussen. Und ich wünsche mir für mich diese David-Herzenshaltung, unabhängig, ob ich davon profitiere oder nicht. Mein Herz gehört seinem Haus. Wir nehmen Kirche oft als menschliches Gebilde wahr, irgend so ein Verein von gleichgesinnten Leuten und die glauben ja auch noch Ähnliches, singen gerne zusammen ein paar Lieder und das fühlt sich auch ganz gut an. Die Gemeinschaft ist auch nicht schlecht. Ein paar Leute mag ich, andere mag ich nicht. Man rauft sich irgendwie zusammen und hinter dem Namen steht ja auch noch e.V. Und das ist oft so unser Blick auf Kirche, auf unsere Gemeinde hier. Und ich glaube, dieser Blick ist ziemlich menschlich, weil Gott hat gesagt, das ist mein Haus. Dort wohne ich, dort bin ich gegenwärtig. Und ich glaube, es tut uns gut, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Nicht das Menschliche zu sehen, sondern Gottes Blick dort zu bekommen. Es ist sein Haus, es ist nicht ein Verein von Gleichgesinnten. Es ist sein Haus, dort wo er gegenwärtig ist, wo er Wegweisung geben will, wo er angebetet wird, wo Schuldvergebung ausgesprochen wird. Die Gemeinde ist Gottes Lieblingsobjekt. Es ist sein Haus, seins, nicht meins, nicht deins, es ist seins. In 1. Chronik 29 geht es nochmal um den Tempelbau und David holt die Obersten des Volkes zusammen. Er berichtet davon, was er selber schon alles rangeschafft hat, ja, also Millionen von Gold und Silber und Hölzer und keine Ahnung was alles. Und dann sagt er, und mir ist es so ein Anliegen, ich werde meinen kompletten privaten Besitz auch noch geben. Das packe ich noch oben drauf. Und jetzt frage ich euch, ihr obersten Führer des Volkes, ihr obersten Leute, wer ist nun bereit, für das Haus des Herrn etwas zu geben? Und ich glaube, das, was David dort gemacht hat, David will seine Herzen, ihm ging es nicht darum, Geld ranzuschaffen, sondern David wollte seine Herzenshaltung, seine Liebe zum Haus Gottes in diesen Menschen multiplizieren. Er wollte, dass das in ihnen hervorwächst. Er möchte, dass diese Herzenshaltung auch in den anderen zum Vorschein kommt. Und die Obersten des Volkes schmeißen ihr Hab und Gut zusammen und dann heißt es, das Volk jubelte über diese Freigebigkeit, denn alle hatten dem Herrn großzügig und frohen Herzens gespendet und auch König David freute sich sehr darüber. Der hat bestimmt eine Kerze angemacht, ich freue mich. Norddeutsch. Ehrlich, ich bin nicht bereit, große Opfer für ein Gebäude, für eine bessere Technik, für eine Lüftungsanlage oder ähnliche Dinge zu bringen. Aber ich bin bereit, ein Opfer zu bringen, das mich etwas kostet, damit mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen, Leben gerettet und verändert werden und mehr Menschen ein Zuhause im Haus Gottes finden. Und ich möchte euch einladen, bei einer Aktion dabei zu sein, die heißt, wir geben, weil wir lieben, mein Herz für sein Haus. Wir wollen uns die nächsten 5 Wochen Zeit nehmen und am 6. März ein Opfer zusammenlegen. Und dieses Opfer soll ein Zeichen unserer Liebe zum Haus Gottes sein. Wir wollen das sehr bewusst tun. Und ein Opfer ist etwas, das geht über mein Eigentliches hinaus. Und dabei geht es nicht um die Höhe. Es geht nicht darum, wie viel du gibst. Und ich will hier null Druck aufbauen. Das will keiner. Das ist nicht unsere Intention. Das bringt es nämlich überhaupt nicht. Und es geht auch nicht um dein Geld. Auch wenn es letztlich um dein Geld geht. Ja, also wir wollen Opfer, ein finanzielles Opfer zusammenlegen und hol jetzt nicht eine halbe Kuh. Die ist schwierig zu verarbeiten. Aber es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern es geht darum, hey, was legt Gott dir aufs Herz? Und es geht nicht darum, oh, je mehr, desto besser, sondern leg das mal die nächsten 5 Wochen Gott auf den Tisch und sag, Gott, mein Herz soll deinem Haus gehören. Und lass dir von Gott mal einen Betrag aufs Herz legen. Und dann werden wir das zusammenlegen am 6. März und wir werden das feiern, weil es sein Haus ist. Und dieses Geld wollen wir investieren für die Menschen, die noch nicht da sind. Nicht in erster Linie für uns. Und übrigens, wenn du eine Family hast und das gar nicht alleine entscheiden darfst, dann bete mit denen zusammen, nimm deine Kids meinetwegen mit an den Tisch und bete darüber, hey, was legt Gott uns aufs Herz? Und es soll auch ein Zeichen dafür sein, was Gott durch uns möglich machen kann. David hat die Obersten des Volkes damit angesteckt, ihr Herz auf das Haus Gottes auszurichten, weil er ein Bild von der Zukunft hatte. Er hat die Möglichkeiten gesehen und war so begeistert davon, dass er alles investiert hat. Er hat die nächste Generation gesehen. Er hat in die nächste Generation investiert. Er selber hat nicht mehr gesehen, wie der Tempel gebaut wurde. Aber er wollte Salomo, so gut es geht, unterstützen. Er hat die Grundlage gelegt, so heißt es, damit Salomo noch mehr heranschaffen konnte. Vor uns waren Menschen da, die ihr Herz für sein Haus, für Gottes Haus gegeben haben. Diese Gemeinde war noch nicht immer so, wie sie jetzt ist. Sie war nicht immer am Delweg, sie war nicht immer in der Würzburger Straße, sondern es gab Menschen, die weitergedacht haben, die einen Blick darüber hinaus gehabt haben und auf das geschaut haben, was möglich ist. Sie hatten einen Blick dafür, dass das Haus Gottes noch nicht vollendet ist. Und ich möchte mal alle bitten, die länger als 20 Jahre Teil dieser Gemeinde sind, einmal aufzustehen. Auch ganz junge sind schon länger als 20 Jahre Teil dieser Gemeinde. Und ich möchte euch danken, weil ihr einen Blick dafür gehabt habt, dass mehr möglich ist. Wir bauen auf euren Schultern auf. Ihr habt investiert, schon über viele, viele Jahre. Und ich wünsche uns allen anderen, dass auch wir eines Tages erleben werden, dass Leute sagen, weil ihr investiert habt, können wir euch heute danken. Und ich möchte mal die Leute, die seit über 20 Jahren da sind, meinetwegen auch 19, mal einen fetten Applaus geben für das, was ihr gegeben habt. Wir profitieren von eurem Herzen, deswegen können wir hier sein. Und ich hoffe, wir anderen werden das auch erleben. Und es geht nicht darum, dass wir in erster Linie für uns investieren, damit wir es bequemer und wärmer haben, damit die Luft besser ist, sondern wir investieren für diejenigen, die jetzt noch nicht da sind. Und ihr seht, es ist ganz schön voll. Also muss man schon mal überlegen, was macht man denn dann? Vielleicht steht die eine Gruppe eine halbe Stunde früher auf, die andere eine halbe Stunde später und schon hat man zwei Gottesdienste, damit Platz ist für mehr. Ich brauche keine Übersetzungsanlage. Ich kann Deutsch verstehen, ich komme auch mit der Luft klar, auch im Sommer, auch wenn es wärmer ist. Aber ich weiß, dass im Sommer Leute kommen, beziehungsweise nicht kommen, weil sie ansonsten ihren Kollaps kriegen würden. Ja, ich denke auch an meine Frau, schwanger, die würde mit Sicherheit nicht mehr kommen. Aber ich weiß auch von vielen anderen, die gar nicht Teil dieser Gemeinde sind, die würdest du im Sommer hier nicht herkriegen, weil es viel zu heiß ist. Ich brauche keine Klimaanlage, ich kann leiden, ich kann ja auch ein bisschen schwitzen, tue ich eh. Aber dafür bin ich bereit, ein Opfer zu geben, damit andere Menschen noch einen Platz hier finden. Und ich habe Freunde, die verstehen kein Wort Deutsch, mittlerweile vielleicht drei. Und es gibt genug englischsprachige Leute und wir haben viele Leute hier in der Gemeinde, die können Englisch, wir haben ein paar schon angefragt. Wir möchten das ermöglichen, dass es vernünftig laufen kann. Damit Leute ihren Platz finden, die unsere Sprache nicht verstehen und die trotzdem ein Teil von Gottes Haus werden sollen. Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, hey, wie sieht es eigentlich bei unseren Kids aus? Könnt mal Gabi fragen, die Räume hinten werden voller und voller. Und das ist cool. Im Moment geht's noch, aber was ist in 2 Jahren? Wenn wir nicht jetzt Vorsorge tragen, wie ein David es für Salomo getan hat, stehen wir in 2 Jahren vor der Herausforderung, dass Leute sagen, ich komme nicht mehr, weil mein Kind, das geht hier völlig unter. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen geschockt und sagst, jetzt wollen die schon wieder bauen, ist ja gruselig. Nein, ich glaube, das Gebäude hier ist cool, wir können hinten aufstocken, wir können mehr Platz für Kinder schaffen, aber wir müssen diese Gedanken jetzt denken. Und es geht nicht um das Gebäude, sondern es geht um Menschen. Wenig Resonanz, außer von Alex. Also, Friedhelm hat uns herbeigebracht, man muss nicht Amen sagen, so als Norddeutscher, Jo würde auch reichen. Wir wollen Platz schaffen für Menschen, die noch nicht da sind. Ich glaube daran, dass Gott durch diese Gemeinde die geistliche Statistik in dieser Stadt verändern kann. Mit anderen Gemeinden, wir sind nicht die Alleinseligmachenden, keine Frage. In Apostelgeschichte heißt es, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was wäre ich bereit zu geben, wenn nur 1% der Menschen dieser Stadt Teil des Hauses Gottes werden würden? Damit sein Haus groß wird, strahlend und weltbekannt. David hatte einen Traum davon, wie das Haus Gottes einmal aussehen würde, selbst wenn er es nicht mehr miterleben würde. Aber seine Liebe zum Haus Gottes hat ihn dazu getrieben, alles zu geben. Und dieses Herz will ich haben. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir wollen noch einmal gemeinsam beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen gegeben hast, die schon lange Teil dieser Gemeinde sind, die sich investiert haben, die gegeben haben, damit wir hier Platz finden. Ich danke dir dafür, dass du uns einen David vor Augen malst, der alles gegeben hat für dein Haus. Und ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Herzen auf dich ausrichtest, auf das, was zentral ist. Gott, wir danken dir dafür, dass wir deine Wohnung sein dürfen, dass du uns als dein Haus bezeichnest, dass du unter uns wohnst, dass du unter uns wirkst. Und wir möchten unser Herz an dein Haus binden. Und ich möchte dich darum bitten, dass du wirklich etwas in uns in Brand setzt für dein Haus. Für deine Gemeinde ist es dein Lieblingsobjekt. Und wir danken dir dafür und ich möchte dich darum bitten, wie ich, dass wir uns auf dich dort ausrichten, dass du Kern bist, auch dieser Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Gemeinde in der Kraft deines Heiligen Geistes unterwegs sind und wir erleben dürfen, dass Menschen hinzugefügt werden zu deinem Haus. Dir geht es um Menschen. Du hast deinen Sohn gegeben, weil du Menschen liebst. Du bist ein menschenverliebter Gott. Und von deinem Herz, da wollen wir etwas haben. Amen. Ich möchte noch